SWR 2 Forum. Zuerst wir und dann die anderen. Wie viel Nationalismus verträgt die Demokratie? Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und der Hitlergruß. Und gleichzeitig treten Zehntausende für die Demokratie und ihre Werte ein. Die Geschehnisse in Chemnitz zeigen ein widersprüchliches Bild. Ausgelöst wurden sie durch einen Mord an einem Deutschen, den mutmaßlich 2 oder 3 Flüchtlinge begangen haben. AfD, Pegida und Neonazis üben den Schulterschluss. Zivilgesellschaft und Politik halten dagegen. Zwei grundsätzlich gegensätzliche Positionen treffen aufeinander. Völkisch und rechts gegen die offene Gesellschaft und ihr liberales Selbstverständnis. Chemnitz ist nur ein Beispiel für einen Konflikt, der Europa durchzieht. Unter dem Titel Wir zuerst hat die Bundeszentrale für politische Bildung für heute und morgen in Mainz zu einer Tagung eingeladen, in der über den Nationalismus in Europa und Deutschland diskutiert wird. Und am Rande dieser Konferenz diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Die Gesprächsleitung hat Thomas Ihm. Und es diskutieren Professorin Marie-Janine Kalik von der Universität München. Sie beobachtet vor allem den Osten Europas, namentlich die Staaten des früheren Jugoslawiens. Professor Christian Geulen von der Universität Koblenz-Landau. Er ist Historiker. Und Professor Samuel Salzborn von der TU Berlin, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Antisemitismus. Die aktuellen Ereignisse in Chemnitz haben dem Thema unserer Runde eine neue Dringlichkeit gegeben. Frau Kalik, man hört immer wieder das Argument, der Osten Europas tue sich schwer mit der Demokratie, weil man die Demokratie einfach nicht so gut erlernt hat wie die da im Westen. Also wie lange muss man da noch lernen im Osten?
Ich glaube, dass das Argument gar nicht zutrifft, denn wir haben lange Zeit den Osten und insbesondere den Südosten als einen Sonderfall betrachtet. Wenn man sich die aktuellen Ereignisse ansieht in Europa, in USA, America first, Bayern zuerst, muss man doch den Eindruck gewinnen, dass Osteuropa gar kein Sonderfall mehr ist, sondern dass wir es da mit Phänomenen zu tun haben, die sich gar nicht regional und historisch unbedingt eindeutig festmachen lassen, sondern die nach ganz neuen Erklärungen verlangen.
Also der lange Schlagschatten des Kommunismus ist gar nicht so wirkmächtig.
Der lange Schatten des Kommunismus ist bedingt wirkmächtig, denn der Kommunismus hat zum Teil Nationalismen konserviert, er hat zum Teil neue Nationalismen produziert, aber der Kommunismus hat sich andererseits ja auch gerade bemüht um Internationalismus, um Völkerverständigung und in Jugoslawien war zum Beispiel Brüderlichkeit und Einheit das zentrale Schlagwort, mit dem Tito seinen Vielvölkerstaat zusammengehalten hat.
Herr Gollen, auf den Demos in Chemnitz sieht man viele rechte Demonstranten, die sich mit Vorliebe mit Schwarz-Rot-Gold dekorieren. Sind unsere Nationalfarben etwa Nationalismusfarben?
Das waren sie eigentlich immer schon ein bisschen. Da ich die beiden Themen nicht so völlig auseinanderhalten möchte, wenn man die Nation denkt und sich für sie einsetzt, für sie protestiert, auf die Straße geht, sich irgendwie mit ihr identifiziert, dann ist das eigentlich eine Form von Nationalismus. Also ich würde nicht sagen, dass der Nationalismus nur eine Extremform ist. Und da kann ich vielleicht an Frau Kalik ganz gut anschließen, denn ich würde auch sagen, dass die Erscheinungsformen des Nationalismus heute sich quer durch Europa, inklusive Osteuropa, auf eine merkwürdige Weise immer mehr ähneln und ähnlich sind. Da müsste man, das wäre wahrscheinlich wirklich die Aufgabe auch einer zukünftigen Forschung und politischen Debatte, etwas genauer nachfragen, was diese neuen transnationalen Formen des Nationalismus eigentlich ausmacht, die sich auch auf eine merkwürdige Weise anfangen, miteinander zu vernetzen.
Man hat noch nicht genug geforscht? Ausgerechnet bei diesem Thema, ich mag es kaum glauben.
Historisch hat man eine Menge geforscht und ist Nationalismus eines der ganz großen Top-Themen gerade in den letzten 30 Jahren gewesen. Aber das Spannende ist und Interessante ist, denke ich, und dazu ist ja die Wissenschaft auch da, wenn dann doch solche Ereignisse wie in Chemnitz oder die AfD oder Pegida oder andere, um es jetzt mal auf den deutschen Bereich zu beschränken, wenn solche Phänomene auftreten, dass die Wissenschaft nicht sofort die Dinge einfach in die hergebrachten Kategorien packt und meint es erklären zu können, sondern zunächst mal danach fragt, ob hier nicht doch etwas Neues dabei ist. Und das finde ich wichtig.
Herr Salzborn, nichts verschafft den nationalistischen Kräften so viel Zulauf wie Flüchtlinge. Ist das Nationale per se fremdenfeindlich? Entdeckt man denn die Liebe zu seinem Land leichter, wenn einem ein Syrer oder Afrikaner als Sündenbock zur Hilfe geht?
Also ich denke, konstitutiv für jede Form von nationaler, nationalistischer Überzeugung ist erstmal, dass sie mit einem Innen und einem Außen arbeitet. Also das heißt, die Nation hat immer jemanden, der dazugehört und immer jemanden, der nicht dazugehört. Die Frage ist aber, wie konstituiert sich diese Frage der Zugehörigkeit? Sprich, es gibt Varianten im politischen, republikanisch orientierten Nationalismus, wo es eben um gemeinsame, geteilte politische Überzeugungen, gemeinsamen politischen Willen geht, der durchaus in der Lage ist, in seinem nationalismus-theoretischen Konzept auch zu integrieren, eben auf Grundlage von geteilten politischen Überzeugungen, von geteilten Auffassungen über Rechtsordnung und vielleicht auch geteilten Überzeugungen zur Demokratie. Das andere Modell des ethnischen oder völkischen Nationalismus, das, glaube ich, relativ signifikant ist und das auch ein wesentlicher Motor, glaube ich, in Deutschland und Europa für die ganzen Formen von rassistischen und antisemitischen Entwicklungen darstellt, basiert im Prinzip letztlich auf einer vorpolitischen Vorstellung, die auf Abstammung abstellt, die auf etwas abstellt, was der Mensch für sich nicht selbst entscheiden kann, was er nicht regulieren kann, letztlich auf einer Fantasie basiert, aber darum auch quasi, weil man selbst nicht entscheiden kann, ob man dazugehören will oder nicht, sondern der Ein- und Ausschluss eben an anderer Stelle formuliert wird durch vorpolitische Kriterien wie eben Volkszugehörigkeit, Kultur und ähnliche Fantasien, auf diese Weise quasi ein Bild generiert, das dann am Ende eben genau auch immer auf Rassismus und Antisemitismus hinauslaufen muss.
Das heißt, einen Nationalismus gibt es nicht, ohne dass man irgendwie einen Hass auf den Syrer hat, auf den Afrikaner, vielleicht auch auf den Türken oder den Juden.
Die Zuspitzung ist nicht nur zugespitzt, sondern freilich falsch, weil der Nationalismus eben in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten kann. Wenn der Nationalismus im Nationalstaat mit einer Demokratie verbunden ist und das Ziel einer Integration hat, also das heißt, darauf orientiert ist, eine gemeinsame politische Willensgemeinschaft zu formulieren, dann ist eine solche Integration selbstverständlich möglich. Aber das ist eben notwendigerweise dann unter Ausklammerung genau solcher, wie Max Weber das genannt hat, eines ethnischen Gemeinsamkeitsglaubens. Wenn der zugrunde liegt, gibt es sozusagen immer ein Konfliktpotenzial und dabei ist es auch relativ egal, ob dieser Gemeinsamkeitsglaube auf Seiten einer Nation oder auf Seiten einer Minderheit anzutreffen ist, weil das letzten Endes Konfliktpotenzial und Desintegrationspotenzial in sich birgt.
Also hier sind wir schon ganz, ganz tief im Fahrwasser der Nationalismusforschung. Die Stichworte sind fast alle schon gefallen. Also ein Nationalismus gründet entweder auf den Ethnos, das Volk, und die biologische Abstimmung oder eben auf etwas Politischem. Welche Art von Nationalismus sehen wir denn heute beispielsweise in Chemnitz?
Also zunächst mal würde ich es nicht als ein Entweder-Oder formulieren. Das ist eigentlich eine Unterscheidung, die ganz wichtig ist, die auch immer eine große Rolle gespielt hat, die historisch auch sich niedergeschlagen hat in den unterschiedlichen Bedeutungen der Begriffe Volk und Nation im 19. Jahrhundert. Volk war der politische Begriff, Nation war der vorpolitische Begriff und erst die völkische Bewegung hat das verändert. Aber was wir in Chemnitz sehen, muss tatsächlich zunächst mal befragt werden. Ich würde das nicht so, natürlich, eigentlich ist da auch wieder beides zu sehen, weil es gibt einen, sagen, pseudodemokratischen Anspruch, der in dieser Bewegung mitformuliert wird. Wir sind das Volk, hört endlich aufs Volk. Oder das Wahlplakat der AfD, alle Macht geht vom Volke aus, wann bei uns? Das heißt, hier gibt es den Versuch, letztlich das Politische und die politische Dimension des Nationalen sehr stark zu machen, sie dann aber unmittelbar zu identifizieren mit einem biologischen oder wie ich es nennen würde, biopolitischen Nationsbegriff. Weiteres Wahlplakat der AfD, eine schwangere Frau und dazu der Spruch, neue Deutsche machen wir selber. So, und das sind die beiden Pole. Und auf eine merkwürdige Weise, und ich glaube, das macht vielleicht auch gerade diese neuere nationalistische und populistische Bewegung erfolgreich, werden diese beiden Dinge völlig miteinander identifiziert, ohne dass auch nur darüber verhandelt wird, dass es eigentlich eine Unterscheidung ist, die nicht unwichtig ist. Und es wird gleich ineinander geblendet. Und ich habe den Eindruck, dass viele der Leute, die in Chemnitz, bei Pegida, in Dresden oder sonst wo auf die Straße gehen, wirklich meinen, sie würden unmittelbar für beides diesen Protest machen und das gar nicht mehr auseinanderhalten, nämlich ein neuer demokratischer Anspruch, wir sind das Volk, wir wollen mitbestimmen und gleichzeitig dann aber, und wir sind eine biologische Abstammungsgemeinschaft. Und das kenne ich aus früheren Formen von Nationalismus so unmittelbar, diese Identifikation nicht.
So, nach dieser Definition sind wir dann auch das Volk? Wir, die wir hier am Tisch sitzen und nicht damit demonstrieren, gehören wir auch dazu? Zu dem Volk, das da gemeint ist?
Das gemeint ist bei den Protesten?
Ja,
nein,
ja.
Nein, wir gehören nicht dazu. Vor allen Dingen Sie nicht als Journalist. Also da, ne, Lügenpresse. Nein, es ist ein sehr, was da wirklich gemeint ist, eine sehr kleine, im Grunde eine kleine Gruppe. Aber der Anspruch nach außen, dass das letztlich auch eine neue Form demokratischer Willensbildung sei, das darf man nicht nur als plakative Nebensächlichkeit dieses Phänomens ansehen. Ich glaube, die meinen das schon ernst. Aber gleichzeitig ist es trotzdem durch und durch biopolitisch und rassistisch.
Wir leben ja in seltsamen Zeiten, in denen alte Gewissheiten aufbrechen. Nach Jahrzehnten, in denen Grenzen und Abgrenzungen immer unwichtiger wurden, erleben wir jetzt Gegenbewegungen, nicht nur in Chemnitz, sondern überall in Europa, in der Welt. Frau Kalik, Sie haben ja intensiv über Jugoslawien geforscht und die Prozesse, die dort zu neuen Nationen geführt haben und zu neuen politischen Systemen. Wie werden denn ja aus Feinden Freunde und aus Freunden Demokraten? Wir erleben ja hier, dass es selbst in gesicherten Verhältnissen gar nicht so leicht ist, auf dem Pfad der Demokratie zu bleiben.
Das ist richtig. Und ich wollte gerne was zu meinem Kollegen sagen. Ich finde gar nicht, dass diese Phänomene, die wir heute in Chemnitz beobachten, so was ganz Neues und Überraschendes ist. Also gerade wenn ich in den Südosten Europas blicke und mich daran erinnere, was in den 80er Jahren dort los war. Ich sage nur Slobodan Milošević, der serbische Präsident, der in den 80er Jahren Hunderttausende auf das Amselfeld gelockt hat und nationalistische Parolen verbreitet hat, die auf fatale Weise den Parolen ähneln, die wir heute hören. Und das lässt sich reduzieren eigentlich auf drei Dinge. Erstens, wir sind bedroht. Zweitens, wir sind besser als die anderen, die uns bedroht. Und drittens, wir müssen unsere Interessen wieder durchsetzen und dem Volk wieder zu seinem Recht verhelfen. Und dazu brauchen wir starke Führer, und das bin ich. Das ist eine Reinform des Populismus, die wir in den 80er Jahren dort haben beobachten können und die in Grundelementen sich eigentlich heute wiederholt. Und das kann einem nur wirklich Angst und Schrecken einjagen, wenn man dran denkt, was aus dem Nationalismus der 80er Jahre in Jugoslawien geworden ist, nämlich ein blutiger Konflikt. Ich würde nicht sagen, dass wir in Europa ähnliche Verhältnisse haben und dass uns das so weit führen kann. Aber ich glaube, wir müssen uns verabschieden von der Vorstellung, dass der Nationalismus und der extreme Nationalismus, der auch zu Gewalt und gewaltsamen Auseinandersetzungen führt, etwas ist, was ins 20. Jahrhundert gehört und nicht mehr ins 21. Ich habe langsam den Eindruck, dass wir in einer ganz neuen Epoche leben und uns auch analytisch drauf als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darauf einstellen müssen, das zu erklären, dass wir unter Umständen mit einem ganz neuen Phänomen zu tun haben und eine ganz neue Epoche anbricht.
Jetzt sind wir wieder am Forschungsproblem gelandet. Es muss mehr geforscht werden. Hat Sie denn das überrascht, dass wir jetzt diese Bewegung überall beobachten, populistisch, nationalistisch? Oder sah man das irgendwie kommen?
Also ich glaube, was ein Stück weit in Bezug auf Deutschland formulieren überrascht haben könnte, war, dass es ja relativ lange für den Rechtsextremismus keine parlamentarisch dauerhafte Repräsentanz gegeben hat. Das hat sich mittlerweile verändert. Wir haben im Bundestag und in fast allen Landtagen eine rechtsextreme Partei, die diesen Stimmen gegen die Demokratie als antidemokratische Kraft Gehör verleiht. Insofern würde ich hier auch ein Stück weit dem Kollegen Gollen widersprechen wollen. Ich halte das für Rhetorik. Ich glaube nicht, dass AfD, Pegida und andere tatsächlich im Sinne einer repräsentativen Demokratie ein Demos vertreten, sondern ganz im Gegenteil hier bewusst eine Lüge instrumentalisieren, mit der Rhetorik der Demokratie gegen die Demokratie kämpfen. Und insofern quasi es genau darum geht, sozusagen eingespielte Mechanismen, die wir aus der liberalen öffentlichen Debatte kennen, zu nutzen, um Empörungen zu generieren für etwas, was man im Kern gar nicht will. Und dann sieht man auch, dass es gar nicht so wahnsinnig neu ist. Weil allein schon in den 20er Jahren ist es ja genau die Rhetorik der damals oder im Nachhinein sogenannten konservativen Revolution, ist es die Rhetorik des Staatsrechtlers Carl Schmitt, der den direkten Weg in den Nationalsozialismus geebnet hat, nämlich genau zu versuchen, die Demokratie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und gegen die Repräsentation, gegen die Möglichkeiten sozusagen, dass tatsächlich alle eine Form haben, mitbestimmen zu können, dagegen ein identitäres Konzept zu stellen, das meines Erachtens nicht mehr wirklich Demokratie genannt werden kann, sondern davon auszugehen, man braucht identitäre Homogenität und dass sozusagen im Realfall in Deutschland die allergrößte Mehrheit der Menschen, also die allermeisten Menschen, die Deutsche sind, nach diesen Kriterien dann nicht mehr Deutsche wären, zeigt sozusagen das Gewaltpotenzial, das dem angelegt ist, also sowohl struktureller wie auch darüber hinausgehende Gewaltpotenzial und ist meines Erachtens ein relativ klarer Indikator dafür, dass wir natürlich eine gewisse Form verändern, Änderungen wahrnehmen können, aber die Grundintention dieser völkischen antidemokratischen Rebellion ist eine, die schon lange da war und die Gelegenheitsstrukturen, wie man politologisch sagen würde, haben sich ein Stück weit zumindest in Bezug auf Deutschland verändert, aber das Ansinnen ist eines, das wir seit Jahrzehnten kennen und was sozusagen die extreme Rechte seit Jahrzehnten ähnlich verfolgt. wie gesagt, man hat neue Anlässe gefunden, die dann populistisch, rhetorisch nutzbar waren, aber die Konstellation ist im Prinzip schon relativ lange vorhanden.
Das ist interessant, weil das ist genau das Thema, über das ich eben den Einführungsvortrag gehalten habe, nämlich die Frage, wieso denken wir den Nationalismus eigentlich immer als etwas, das nicht sterben will, das zu einer alten Vergangenheit gehört, die eigentlich überwunden ist und die aber doch immer wieder wiederkehrt. Und das ist ein merkwürdiges Phänomen. Ganz kurz zur Sache mit dem Demokratiedenken der Rechten. Ich würde es nicht sofort als Rhetorik abtun einfach. Und es ist völlig richtig, natürlich keine repräsentative Demokratie. Aber eine Volksdemokratie, eine direkte Demokratie, ich glaube schon, ich glaube, man würde einen Fehler machen, ich glaube, daran liegt auch ein Stück Überzeugungskraft dieser Bewegung, ob Pegida oder AfD, bei vielen Menschen, dass sie denken, ja, da ist auch irgendwie, da werde ich neu beteiligt in einer Weise, wie ich sonst eben nicht kann in der klassischen Demokratie. Und das ist ein Versprechen, das man, glaube ich, nicht sagen als Rhetorik nur abtun kann. Dann zu Ihnen, das ist natürlich richtig, das ist sozusagen ganz neuer Nationalismus mit Sicherheit nicht. Nichts fängt in der Geschichte je komplett von neuem an.
Frau Karlig ist jetzt gemeint.
Ja, genau, Frau Karlig, Entschuldigung, ja, genau. Aber von den drei Kriterien, die Sie genannt haben, mit denen Sie den osteuropäischen Nationalismus der 80er und 90er Jahre beschrieben haben, treffen zwei auf den deutschen derzeitigen rechtspopulistischen nicht zu. Es gibt keine Führerfigur. Und es gibt auch keinen Bezug auf eine nationale Vergangenheit und Geschichte, die irgendwie verherrlicht wird. Das sehe ich jedenfalls weder in Chemnitz noch in Dresden noch sonst wo. Und ich glaube, bevor man zu rasch sagt, das ist ein altes, das wiederkehrt und wir müssen es jetzt endgültig überwinden, sollte man hingucken dort, ist es wirklich ganz genau das Alte oder was daran ist wirklich neu? Das wäre mir schon wichtig.
Ich meinte eher, dass die Strategien sehr ähnliche sind und es betrifft auch die Mobilisierung für diese Bewegungen. Dahinter steckt ja die alte Idee der Volksgemeinschaft, die unmittelbar wieder zu ihrem Recht kommen soll. Und das Argument damals wie auch heute ist ja immer, wir werden durch die Medien, durch die Politiker, durch die Bürokraten fremdgesteuert. Das Volk ist ohnmächtig, es hat keine Stimme mehr. Und mit diesen Argumenten wird unglaublich viel mobilisiert und Menschen, die eigentlich sich ohnmächtig fühlen und am politischen Prozess nicht mehr beteiligt haben, bekommen jetzt auf einmal die Idee, wenn sie auf die Straße gehen und sich an den Demonstrationen beteiligen, könnten ihre Bedürfnisse und Befürchtungen und Interessen jetzt endlich mal artikuliert und gehört werden. Aber da drin steckt ja immer ein Exklusivitätsanspruch und der beruht auf Ausschluss, weil wir, das Volk, betrifft ja immer nur einen Teil, eine kleine Teilmenge, die für sich in Anspruch nimmt, zu wissen, was die Allgemeinheit will. Und das ist die Volksgemeinschaft, wer immer das ist, die Deutschen und die anderen, die Ausländer, die Nichtchristen oder Ungläubigen gehören nicht dazu.
Und, der Islam gehört nicht dazu.
Der Islam
Pegida
gehört,
trägt es ja sozusagen im Namen, ja, ja, die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes.
Und deswegen hat das auch mit einem modernen Demokratieverständnis meines Erachtens gar nichts zu tun, sondern das ist ein Rückfall in das Denken der 30er, der 20er Jahre. Und ich würde also schon sehr davor warnen, darin eine neue Form oder eine alternative Form der Demokratie und des Demokratieverständnisses zu sehen. Das ganze Gegenteil ist der Fall.
Aber man braucht ja nur in irgendein beliebiges Geschichtsbuch schauen und man sieht, dass dieser politische Ansatz, Carl Schmitt, das Feindbild ist das Entscheidende, der Politik, die Ausgrenzung, die Rückbesinnung auf einen nationalen Mythos, dass das alles irgendwie Zinnober ist und am Ende meistens schief ging, meistens auch blutig schief ging. Ist die Menschheit unbelehrbar oder woran liegt es, dass die Demokratie immer wieder so schwach ist, wenn der Populismus sich breit macht?
Na, ich glaube, das, was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass Demokratie nicht nur von den uns bisher bekannten Staatsformen meines Erachtens zumindest die beste ist, sondern auch eine der anstrengendsten. Das heißt, auf der einen Seite muss man bestimmte Prozesse verstehen, man muss bereit sein, sich auf Dinge einzulassen und man muss ernsthaft sich darauf einlassen, sich zu informieren und an einem Willensbildungsprozess aktiv Anteil zu nehmen. Wenn wir uns das mal ganz tagesaktuell vorstellen und denken, man war mal 2-3 Wochen lang im Urlaub, im Ausland, hat keine Nachrichten gesehen und steigt abends mit der Nachrichtensendung ein, dann hat man manchmal das Gefühl, man ist überfordert. Und genau das ist natürlich ein Charakteristikum der Demokratie, weil sie darauf setzt, dass wir am Ende das Idealbild der mündigen Bürgerinnen und des mündigen Bürgers haben. Das ist anstrengend und ich glaube, was wir auch gegenwärtig in der Rechtsentwicklung in der Gesellschaft erleben, ist, dass die Menschen schlicht und ergreifend in dieser Hinsicht unglaublich faul sind. Ich glaube, das ist auch ein großer Ausdruck von Bewegungen wie Pegida. Die wollen nicht sich ernsthaft auf Auseinandersetzung einlassen, nicht auf das Mühsal, zum Beispiel politische Prozesse zu verstehen und zu begreifen, wo und wie man partizipieren kann in der repräsentativen Demokratie, sondern sie wollen ihren eigenen Egoismus knallhart und brachial durchsetzen. Das ist einerseits extrem egoistisch und setzt nicht voraus, dass es sowas wie Pluralismus gibt, wie Streit, wie Kontroversität, bei der man eben langfristig aushandeln muss, welche Position sich durchsetzt. Das ist also eben ein ganz, ganz banaler Egoismus, aber andererseits auch ein hohes Maß an Faulheit. Und ich glaube, das ist etwas, was die Demokratie viel stärker machen müsste, nämlich zu begreifen oder zu vermitteln, dass Demokratie anstrengend ist, aber dass man davon etwas hat, wenn man diese Anstrengung auf sich nimmt, dass man Möglichkeiten der Partizipation hat und dass man am Ende auch einen intellektuellen Zugewinn hat, weil man tatsächlich abstrakte, schwierige, herausfordernde Prozesse, die die Welt nun mal einmal beinhaltet, dann auch in der Lage ist, intellektuell zu durchdringen und zu verstehen. Und das ist am Ende vielleicht auch mal ein schöner Effekt.
Höre ich da so einen Moment der Publikumsbeschimpfung raus?
Naja, die Frage ist, wer ist das Publikum? Ich würde Pegida nicht als mein Publikum adressieren.
Insofern nein, das Wahlvolk. Das Wahlvolk ist natürlich das Publikum. Ja, hat ein Bürger nicht einfach das Recht, sich auch mal zurückzulegen und wie Hendrik M. Broder es neulich mal in der Kolumne geschrieben hat, die Geissens zu gucken und die schwierigste Entscheidung, die er fällt, ist, köpfe ich jetzt einen Paulaner oder köpfe ich einen Jever? Ich meine, man lebt ja in einer repräsentativen Demokratie, man hat ja seine Macht delegiert. Aus gutem Grund. Und dann sollen halt die sich drum kümmern, die dafür zuständig sind.
Ich glaube, der Vergleich, den Sie gerade gebracht haben mit dem Zitat, mit den unterschiedlichen Biersorten, der ist natürlich hochattraktiv, weil er quasi selbst populistisch ist und etwas vergleicht, was mit politischen Prozessen nichts zu tun hat. Wir können uns lange darüber streiten, was für ein Bier wir trinken oder es auch lassen. Das hat aber mit Politik erstmal nichts zu tun. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Ja, die Demokratie darf natürlich, in der Demokratie ist es natürlich möglich, dass wir sagen, uns interessiert es für 4 oder 5 Jahre, je nachdem, ob wir über Bundes- oder Landeswahlperioden reden, nicht, was passiert. Aber das ist auch eine bewusste politische Entscheidung. Dann hat man delegiert und dann muss man sozusagen auch mit dem, was man delegiert hat, leben. Bei mir geht es eher darum, den aktiven Part anzusprechen. Also das heißt, wenn man möchte, dass Politik sich so gestaltet, wie es die eigenen Interessen sind, dann gibt es eine Reihe von Möglichkeiten von der lokalen Ebene über Parteiengagement, NGOs, andere Interessenverbände, Interessengruppen, erhebliches Maß an Möglichkeiten, die die repräsentative Demokratie schafft. Und wenn man darin partizipieren will, sollte man, bevor man die Demokratie beschimpft, sich vielleicht erstmal Gedanken darüber machen, warum man denn nicht weiß, wie die Partizipation geht.
Also Franziska Giffey, die Familienministerin, hat heute einen Vorschlag gebracht. Sie ärgert sich auch darüber, dass der politische Raum so entpolitisiert wird. In den Vereinen, an den Stammtischen wird kaum noch über Politik geredet, sagt sie. Und jetzt möchte sie ein Gesetz zur Förderung der Demokratie, wie immer das auch aussehen soll. Muss der Staat den Bürgern wieder Demokratie beibringen? Ist das eine gute Idee? Wäre im Sinne von Ihnen, Herr Salzborn. Was meinen Sie?
Das hat eine ganz lange Tradition in Deutschland. Ich habe kürzlich erst an einer Studie gesessen über den Begriff der Demokratie nach 1945 in so einer begriffsgeschichtlichen, historisch-semantischen Perspektive. Und da stellt man fest, allein auf der Ebene der Lexikaartikel und der primären Handbücher, dass Demokratie in Westdeutschland zumindest von 1945 bis in die 90er Jahre hinein immer wieder als etwas dargestellt wurde, das nicht ein politisches System ist, das über sozusagen und ein Herrschaftssystem ist, das über Repräsentativität funktioniert und ähnliches, sondern dass es ganz hochgradig gefährdet ist und dass wir es nur über Erziehung und über die Disziplinierung und Bildung und Ausbildung sozusagen der Menschen selber in den Köpfen verankern können. Das kann man ein bisschen verstehen nach den Erfahrungen vor 45, ist gar keine Frage, und der Weimarer Erfahrung. Aber ich war doch erstaunt, wie lange sich das gehalten hat. In den 90er Jahren war das kurz mal weg, dann entdeckt man plötzlich, wird Demokratie einfach erklärt, wie sie funktioniert, über Parteien, über die verschiedenen Verbände und die Institutionen, die eine Rolle spielen und ähnliches. Und jetzt, danach kommt sozusagen gewissermaßen wieder, oder es ist im Moment wieder etwas populärer zu sagen, wie jetzt auch eben das Beispiel, wir müssen Demokratie wieder oder zur Demokratie erziehen. Ich bin da etwas anderer Meinung. Partizipation ist ein ganz wichtiges Moment und gehört zu einer repräsentativen Demokratie dazu. Aber gerade angesichts dessen, der Art und Weise, wie der Rechtspopulismus versucht, sich dieses Demokratie-Thema, wie ich meine, schon sehr bewusst auch anzueignen, natürlich zu verfälschen, natürlich ein ganz anderes Verständnis, als wir es haben, da reinzulesen. Aber gerade angesichts dessen müssten eigentlich die klassischen demokratischen Institutionen wieder verteidigt werden. Und das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich die Parteien ansieht, die CSU ist ein besonderes Beispiel, wird eher versucht, gewissermaßen den populistischen Wind mitzunehmen. Oder die neue Sammlungsbewegung aufstehen. Das sind so sozusagen versuche, diesen populistischen Geist ins eigene Parteiprogramm oder aufs eigene Parteiprogramm zu beziehen. Eigentlich müsste man aber genau sagen, was ihr da macht, das nennt ihr Demokratie, ist es aber nicht, sondern die richtige. Und die müsste sozusagen stärker verteidigt werden. Und ich finde nicht, dass das eine Sache von Erziehung ist. Und ein Gesetz zu erlassen zur Demokratieförderung, also man müsste nochmal fragen, wie das konkret aussehen soll. Aber als jetzt die grandioseste Lösung würde ich das erstmal nicht ansehen.
Deutschland ist ja das Land, wo wahrscheinlich am meisten politische Bildung betrieben wird, aufgrund der Erfahrung des Nationalsozialismus, hier Bundeszentrale für politische Bildung, Landeszentralen. Jede Institution hat eine politische Bildungseinrichtung und macht Bildungsveranstaltungen. Und ich denke, dass schon sehr, sehr viel getan wird für die politische Bildung. Was mich besorgt, sind die Lehrpläne. Ich komme aus Bayern und in Bayern ist an den Schulen zum Beispiel der Geschichtsunterricht auf wenige Stunden eingedampft worden. Ebenso das, was man früher Gemeinschaftskunde oder Sozialkunde nannte. Ich würde sagen, es schadet nicht, etwas zu wissen über historische Phänomene, nicht nur über die Zeit des Nationalsozialismus, aber eben auch. Und das sind tatsächlich Dinge, glaube ich, die man nicht per Gesetz erlassen kann und die man auch nicht erzwingen kann. Aber schulische Bildung und auch politische Bildung schaden nicht, sondern die helfen. Und insofern glaube ich schon, dass wir da nochmal auch nachdenken müssen, wie man das unterstreichen und unterstützen kann. Ich wollte noch einen Punkt, weil der vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, in der Eingangsrunde aufnehmen, weil wir diskutieren so ein bisschen, als wäre Nationalismus, nationales Denken und Demokratie ein Gegensatz oder wäre das beide nicht kompatibel. Und das ist ja nicht so, denn historisch gesehen ist ja im 19. Jahrhundert der Nationalismus als eine demokratische Bewegung entstanden. Der frühe Nationalismus des 19. Jahrhunderts hat ja gerade Werte vertreten, die Partizipation, Gleichheit, Teilhabe, die Werte der Aufklärung stark gemacht hat.
Und gegen die Fürstenmacht
und natürlich. Und gegen die Fürstenmacht und die Macht der Kirchen aufgetreten ist und ein egalitäres, ein partizipatives Element stark gemacht hat und eine Bewegung geschaffen hat, die dann zum Nationalstaat geführt hat. Problematisch wird es ja erst in dem Moment, wo die Liebe zur Nation, an der ja an sich nichts Schlechtes ist, zur eigenen Geschichte, zur Kultur, zur Sprache, umschlägt in einen Chauvinismus und Rassismus, der sagt, unsere Liebe ist so stark, dass sie alles andere übertrumpft und wir unsere schöne Kultur und Sprache und Religion schützen müssen gegen alle Bedrohungen von außen. Und besonders dann, wenn es eine rassistische, eine xenophobe Unterfütterung bekommt, dann wird die ganze Sache problematisch. Also ich würde sagen, gegen ein nationales Verständnis und eine Liebe zur eigenen Nation, die andere nicht herabwürdigt und nicht rassistisch diskriminiert oder aufgrund der Religion, ist da gar nichts einzuwenden und ist auch mit der Demokratie in unterschiedlichen Formen gut zu vereinbaren. Aber problematisch ist es, wenn die Leute durch die Straßen rennen, Heil Hitler rufen und Menschen, die sie für Ausländer halten, jagen und womöglich tätlich angreifen.
Also mir persönlich wird immer ganz unwohl, wenn ich dann beispielsweise in Chemnitz die Bilder sehe von den vielen schwarz-rot-goldenen Fahnen und denke, Mensch, das ist doch die deutsche Trikolore. Das sind die Farben des Hambacher Festes, das sind die Farben der Revolution von 1848. Das war eine demokratische und proeuropäische Zeit damals. Da hat man so gedacht, wie man heute noch denken sollte, jedenfalls in den Kreisen, die diese Revolution befördert haben. Und jetzt dieses Umschlagen des Nationalismus von einer positiven demokratischen Bewegung in eine autokratische und obrigkeitsstaatliche Richtung, dann letztlich in eine völkische und biologische, das ist ja relativ früh passiert. Das gab es ja schon im Kaiserreich. Und insofern haben wir uns jetzt mit diesem negativen Begriff der Nation in irgendeiner Weise imprägniert. Wie kommt man da wieder weg? Wie kommt man dazu, dass irgendwann vielleicht mal ein Deutscher genauso begeistert wie ein Franzose sagt, vive la République, vive la France, vive l'Allemagne? Undenkbar hier.
Naja, dafür gibt es ja auch relativ gute Gründe, weshalb das hier undenkbar ist und meines Erachtens auch in der deutschen Nationalgeschichte undenkbar bleiben wird, weil der Nationalsozialismus und die Shoah und die Massenvernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden ist aus der Nationalgeschichte Deutschlands nicht heraus zu redigieren, sondern meines Erachtens ist das der Kulminationspunkt und die Auseinandersetzung mit eben genau diesem Phänomen, dem Nationalsozialismus und der Shoah, werden für die deutsche Nationalgeschichte nicht nur in der Gegenwart, sondern auf Dauer quasi der zentrale Punkt der Auseinandersetzung sein. Ich glaube, vor diesem Hintergrund muss sich jeder rechtfertigen, der heute einen rein positiven Bezug auf die Nation formulieren will. Und man wird zu der Antwort gelangen, dass das eben nicht geht. Und das führt auf einer anderen Ebene zu einem anderen Phänomen, das vielleicht auch relativ interessant ist, weil es auch zeigt, dass andere Formen von Nationalismus gerade außerhalb von Deutschlands, glaube ich, viel stärker dazu in der Lage sind, bestimmte Formen von Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen zu ertragen und insofern auch zu begreifen, dass es bestimmte Elemente in der Nationalgeschichte gibt, mit denen man sich eben kritisch auseinandersetzen muss. Adorno hat schon vor vielen Jahrzehnten gesagt, die Aufarbeitung der Vergangenheit steht an. Ich glaube, gerade die Geschichtswissenschaft hat viel dafür geleistet. Ich glaube, auch im politischen Raum ist viel passiert. Aber ich glaube, innerhalb der Familiengeschichten und der Individualbiografien ist relativ wenig Aufarbeitung der Vergangenheit erfolgt. Und insofern bin ich sehr pessimistisch und würde sehr davor warnen, einen Appell sozusagen der Normalisierung in Bezug auf die deutsche Nation auszusprechen, weil ich nicht sehe, dass die deutsche Nation ohne weiteres, ohne eine solche Aufarbeitung überhaupt dazu auch nur hypothetisch in der Lage sein könnte, ein solches Verhältnis zu entwickeln.
Wenn wir jetzt mal an die WM 2006 denken, das Sommermärchen, damals glaubten wir, dass es wirklich ein Märchen ist, da hat das aber so ein Stück weit funktioniert. Im engen Rahmen einer sportlichen Veranstaltung haben die Leute fröhlich die Landesfarben gezeigt, waren ja auch irgendwie Vereinsfarben und man hat sich gewundert, hoppla, sowas ist in Deutschland möglich. Also so ganz ausschließen kann man es ja nicht, dass wir vielleicht doch noch zu einer Normalisierung kommen.
Also es ist schön, dass Sie das Beispiel gerade ansprechen, weil wir haben ja eine Reihe von empirischen Untersuchungen genau zu diesem Zeitpunkt aus politologisch, soziologisch, psychologisch und auch sportwissenschaftlichem Kontext, die sich genau angeguckt hat, wer war das denn, die solche Ereignisse, solche Massenereignisse besucht haben, die Interviews gemacht haben, die Leute befragt haben und festgestellt haben, es gibt sozusagen dieses Etikett, ja, eines vermeintlich aufgeklärten Nationalismus, das sich mit einer anderen Form von Nationalmannschaft identifiziert. Aber die Studien zeigen im Übrigen fachgrenzenübergreifend, dass das nicht die Realität war. Die Leute, die da gestanden haben, waren in der großen Mehrheit eben genau solche, die auch nach wie vor völkisch-rassistische Konnotationen in den Nationalismus eingelagert haben. Und insofern darf man sich, glaube ich, nicht von einer solchen Tünche täuschen lassen, nur weil vielleicht der eigene Kontext, die eigenen Bekannten, der eigene Freundeskreis sozusagen bestimmte Entwicklungs- und Emanzipationsprozesse der Auseinandersetzung durchmacht. Die empirische Forschung, gerade an diesem Beispiel dieses sogenannten Sommermärchens, zeigt, das war eine ganz, ganz große Illusion, die sich sicherlich viele Intellektuelle gewünscht hätten, aber die mit der Realität doch relativ wenig zu tun hatte.
Ich würde da zustimmen. Also es ist auch merkwürdig, warum gerade in Deutschland immer wieder diese Sehnsucht formuliert wird. Wann kommen wir zurück zu einem normalen Nationalismus oder einem normalen Verständnis der eigenen nationalen Identität? Ich finde, Frau Kalik hat das gerade sehr schön dargelegt. Ein Genießen und eine Art von sozusagen individuellem Stolz auf die Nation, der man angehört, ihre Kultur, auch das sich sozusagen darin auskennen und so weiter. Das ist eine normale Form nationaler Zugehörigkeit. Aber die Fahnen zu nehmen und es nach außen zu tragen und zu feiern und so, das ist erstens vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte tatsächlich nach wie vor vergiftet. Und zum anderen finde ich auch immer, ist es auch wirklich nicht nötig, dass also in Amerika die Omnipräsenz amerikanischer Flaggen ist mir einfach schleierhaft. Da habe ich eher das Gefühl, damit wird sozusagen die Abwesenheit eines wirklichen Nationalgefühls übertüncht. Also das heißt, da beginnt schon eine Art von nicht Überhöhung der Nation, aber ein nach außen stellen dieser Zugehörigkeit, wo man dann gucken muss, wozu dient das eigentlich? Hat das noch den Zweck, mich irgendwo politisch heimisch zu fühlen oder kulturell auch? Oder geht es nicht schon darum, bestimmte Außengrenzen zu identifizieren und dann auch den Nichtzugehörigen sozusagen zu signalisieren, was die eigene nationale Identität ist und die Frage zu stellen, ob der jetzt hier hingehört. Da geht das schon los. Also insofern würde ich da auch sagen, dass ich glaube, das bedarf die deutsche Demokratie nach jetzt 50, 60 Jahren auch nicht mehr wirklich.
Das SWR2-Forum mit Professor Marie-Janine Kalik, mit Professor Christian Gollen und Professor Samuel Salzborn zum Titel Zuerst wir und dann die anderen. Wie viel Nationalismus verträgt die Demokratie? Also, wie viel Nationalismus verträgt die Demokratie? Frau Kalik. Unsere deutsche Demokratie, die eine ganz besondere ist, mit dem Hintergrund, dem historischen.
Es kommt darauf an, wie wir Nationalismus definieren. Wenn wir ihn ganz einfach so definieren, dass das patriotische Liebe zur Heimat ist, Wohlwollen gegenüber der einen der Sprache, der Kultur, der Zugehörigkeit, dann sehe ich kein Problem mit der Demokratie an sich. Es wird problematisch, wenn es chauvinistisch und rassistisch wird. Und dagegen muss die Demokratie vorgehen. Ich bin ja eigentlich immer auf der optimistischen Seite und denke und hoffe, dass es in unserem Land genug Menschen gibt, die das verstanden haben und das auch in dieser Weise vertreten und verteidigen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass dieser Spuk in Chemnitz und anderen Orten ein temporäres Phänomen ist, wobei ich sagen muss, das ist eben auch kein Sonderfall, sondern leider ein europäisches, wenn nicht ein globales Phänomen. Und die Entwicklung in den USA und anderen europäischen Ländern helfen nicht.
Wir reden ja in diesen Zusammenhängen immer über das, was sich in der Gesellschaft tut. Dann reden wir über Identitäten und Interessen und Gruppen und so weiter und so fort. Tun wir in dieser Sendung ja auch. Wir reden ganz, ganz selten über den Staat. Und der ein Nationalstaat ja ist. Man hat manchmal den Eindruck, dass die Leute auch deshalb ausrasten und dann besorgt sind oder radikal werden oder wie immer man das nennen möchte, weil der Staat einfach sich zurückhält, weil er ein Nachtwächterstaat ist oder weil seine Aufgaben nicht erfüllt, weil er nicht auf die Grenzen aufpasst oder mit den Flüchtlingen nicht richtig klarkommt mit der Administration. Wäre ein stärkerer, ein gut funktionierender Staat mit klaren Regeln, klaren Ansagen und einer klaren Rechtspraxis möglicherweise ein Agent im Kampf gegen den Nationalismus? Wäre das eine Idee?
Ich denke, wir haben einen sehr gut funktionierenden Staat und sehr gut funktionierende Institutionen. Also gerade im europäischen und im internationalen Vergleich muss man sagen, der deutsche Rechtsstaat hat Vorbildscharakter. Wir haben eine funktionierende Justiz. Und also ich denke nicht, dass der Ruf nach dem starken Staat irgendein Problem löst. Eher im Gegenteil. Diese vorhandenen reaktionären Tendenzen und chauvinistischen Tendenzen eher noch verstärkt. Und der Ruf, diejenigen, die einen starken Staat rufen, sind ja meistens dieselben, die auch Ausländer rausrufen.
Ich würde auch sagen, es kommt ein bisschen darauf an, ob wir mit Nationalstaat und Staat jetzt tatsächlich die staatlichen Institutionen meinen, vom Verfassungsgericht bis sonst zum Parlament oder die Regierung und die Regierungsarbeit. Und da würde ich schon sagen, bei der Regierungsarbeit hat es viel zu lange gedauert, bis Probleme kultureller Differenz innerhalb Deutschlands, der Abgrenzung nach außen, dem Umgang mit Immigranten und so weiter, bis das überhaupt tatsächlich politisch etwas mehr auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Aber das hat nichts mit den staatlichen Grundinstitutionen zu tun. Und das Zweite ist, dass natürlich, wenn wir in die Zukunft hineindenken, ist, glaube ich, tatsächlich so ist, dass ein einzelner starker oder verbesserter Nationalstaat die Probleme auch nicht mehr lösen kann, sondern da sind wir etwa hier sofort auf europäischer Ebene, gerade weil das Phänomen ein transnational europäisches oder sogar globales ist. Das heißt, die Aushandlung muss in beide Richtungen erfolgen oder dass die stärkere Aufmerksamkeit den Phänomenen gegenüber, sowohl nach innen mit Blick auf bestimmte nationalistische Bewegungen oder den Status bestimmter Minderheiten oder ähnliches, wie auch nach außen, wie verhält es sich denn nun eigentlich mit Nationen in Europa in den nächsten 10, 20 Jahren?
Und ja, wo Sie das Stichwort bringen, wie verhält es sich denn mit Europa? Europa scheint ein bisschen eingebüßt zu haben an Überzeugungskraft.
Allemal,
ja. An Begeisterung allemal. Also wo ist der große europäische Gedanke? Wo sind die großen Europäer? Gut, wir haben so kleinere Bewegungen, ja, aber in der Mehrheitsgesellschaft ist Europa im Augenblick nicht unbedingt gerade ein Star. Wie kommt's?
Oder wie ändert man's? Lassen Sie uns nochmal einen Schritt, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen zu der Frage, was denn eigentlich der Kern des Problems ist. Ich teile die Einschätzung der beiden Kolleginnen definitiv, dass wir nicht auf der Systemebene des politischen Systems der Normen tatsächlich ein Problem haben. Aber wir sehen ja quasi in der politischen Praxis, dass es immer wieder auch Probleme gibt. Und ich glaube, da gibt es ein Phänomen, das man noch nicht angesprochen hat, das vielleicht auch mit der europäischen Dimension ein Stück weit korrespondiert. Nämlich, dass es seit einigen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, eine Form von ökonomischer Deregulierung staatlicher Aufgaben gibt, sozusagen eine Überformung des Staates durch den Markt, der erhebliche Probleme generiert, also die erhebliche Probleme generiert. Wenn wir uns nur mal die Frage stellen, was zum Beispiel die Handlungsfähigkeit von Polizei als Institution angeht, dann stellen wir fest, diese Institution ist über Jahre, Jahrzehnte hinweg outgesourced worden, auf private Sicherheitsdienstleister gelegt worden, sozusagen mit Finanzmitteln gekürzt werden. Wir können in die Schulen schauen, wir können in vielen, vielen anderen Bereichen schauen. Und das heißt, das große Problem ist doch, dass der Staat, die Bundesrepublik, bei funktionstüchtiger, normativer Grundlage, bei einem sehr gut funktionierenden politischen System, einer sehr gut funktionierenden repräsentativen Demokratie, sich viel mehr dem Primat des Marktes beugt und damit Schlüsselaufgaben im Prinzip nicht hinreichend erfüllt. Ich glaube, die Möglichkeit, und das ist im Übrigen auch vielleicht eine Möglichkeit, die auch zeigt, wann und wie Europa wieder attraktiver werden kann als Vision, ist doch letzten Endes, dass man quasi in viel mehr Bereichen Steuern da und das heißt finanzpolitischer eingreifen muss. Wir hatten vorhin mal das Beispiel der Schule angesprochen. Ja, ich teile genau die Punkte, die auch da diskutiert worden sind und frage mich bis heute, warum sind Fächer wie Geschichte oder Sozialkunde nicht Hauptfächer? Ja, also das heißt, wir erleben genau das Gegenteil und es gibt sozusagen eine strukturell problematische Überformung dadurch, dass es eine Orientierung an Paradigmen des Marktes gibt und die Paradigmen des Marktes, das muss man glaube ich so klar sagen, sind nicht die Paradigmen der Demokratie.
Es gibt so eine These, Sie haben sie heute geäußert, Herr Gollen. Über den Nationalismus sagt man entweder, er kommt wieder oder er sei überwunden. Das sind die beiden Aggregatzustände. Wo sind wir denn gerade?
Also im Moment jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung kommt er offenbar stark wieder. Deshalb diese Tagung, deshalb diese Sendung. Ich würde aber eben ein wenig davor warnen, das immer nur in diesen beiden Kategorien zu sehen, sondern genau wirklich das eigentlich umzuwandeln in die Frage, was daran ist tatsächlich alt. Und hier wurden ein paar Aspekte genannt, die kommen aus dem 20. Jahrhundert. Was daran ist aber auch neu. Und so, also sozusagen, das wäre die Forschungsfrage. Und politisch müsste der Umgang, finde ich, deutlich abgrenzender, klarer verurteilend werden. Also da muss ich sagen, sind die politischen Parteien, die sogenannten liberalen Parteien, geben mir einfach noch zu wenig zu verstehen, dass sie mit diesem Rechtspopulismus nichts zu tun haben wollen. Also da ist immer noch, das muss man natürlich auch sehen, wenn bei der nächsten Wahl die AfD 20% kriegen sollte, dann ist es fast eine Volkspartei. Und da wird es dann tatsächlich schwierig. Aber umso mehr wäre es jetzt an der Zeit, sich klarer dazu positionieren. Und ich finde da alle Parteien sehr, sehr ambivalent in ihrem Verhältnis dazu.
Was ist denn das Neue?
Das, was ich am Anfang versucht habe zu formulieren, dass diese, also im Grunde, was Sie ein bisschen auch gesagt haben mit dem Rückbezug auf die 20er, 30er Jahre. Denn die 20er, 30er Jahre, das war nicht Nationalismus, auch nicht nur radikaler Nationalismus, das war was anderes, das ist Rassismus, Biopolitik. Diese Sachen kommen da rein. Das ist jetzt nicht völlig neu, ich würde aber auch sagen, es macht keinen Sinn zu sagen, das ist alles der Nationalsozialismus, der wiederkehrt. Dazu ist wiederum zu viel Zeit vergangen. Also da bin ich als Historiker einfach sensibel gegenüber der Transformationsfähigkeit und Kraft von Zeit und Veränderung. Aber dennoch versuchen die natürlich tatsächlich, und das finde ich eben besonders, besonders erschreckend und irritierend auch, bestimmte Sachen fehlen auch dabei. Wie gesagt, der Bezug zu einer heroischen nationalen Vergangenheit ist, sehe ich, völlig abwesend. Es mag da ein paar Kameradschaften geben, die da vielleicht einige Geschichtsbilder im Kopf haben, aber das wird nicht nach vorne gestellt. Nach vorne gestellt, wie bei den beiden Plakaten, die ich zitiert habe, werden wirklich unmittelbare, sehr radikale Thesen darüber, dass sie die eigentliche Demokratie vertreten, die wahre Demokratie, das ist übrigens der Nationalsozialismus auch gesagt. Und zum Zweiten dann ein unterschwelliger, rein biologischer. Und eigentlich schließt sich das völlig aus. Und die Anhänger der Bewegung merken nicht, dass sich das ein Widerspruch ist. Und viele Beobachter merken es auch nicht. Und da fände ich, also da muss man genauer hingucken. Weil das unterscheidet es meines Erachtens schon zumindest von den Formen des Nationalismus, sagen wir mal, der letzten 50 bis 60 Jahre.
Das war das SWR2-Forum zum Thema zuerst wir und dann die anderen. Wie viel Nationalismus verträgt die Demokratie? Es diskutierten Professorin Marie-Janine Karlik von der Universität München, Professorin für Ost- und Südeuropäische Geschichte, Professor Christian Gollen von der Universität Koblenz-Landau vom Institut für Geschichte und Professor Dr. Samuel Salzborn von der TU Berlin. Er ist Gastprofessor für Antisemitismusforschung. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.